Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Documenta in Kassel ist nach wie vor eine der international wichtigsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Sie gilt als Trendbarometer und Impulsgeberin für den Diskurs zur gesellschaftlichen Rolle der Kunst, gerade weil sie, also die Documenta, traditionell eine gewisse Distanz zum Markt hält. Am Wochenende wurde sie eröffnet. Eben aus Kassel zurückgekehrt sind unsere beiden Kunstredaktoren Barbara Basting und Sascha Renner. Sie sind jetzt im Studio und diskutieren ihre Eindrücke unter der Leitung von Elinor Landmann.
Nie war eine Documenta größer, nie wurden so viele Ausstellungsorte in Kassel bespielt wie an dieser 13. Documenta. Sie sind mit einer Fülle von Eindrücken aus Kassel zurückgekehrt, Barbara Basting, Sascha Renner. Lässt sich dieses gefräßigste aller bisherigen Monster bei einer Documenta, lässt sich dieses gefräßige Monster der Gegenwartskunst auf einen Nenner bringen, Barbara Basting?
Ich finde es relativ schwierig. Das ist ja gerade das Prinzip dieser Documenta, dass sie sich dieser schnellen Scannbarkeit und Erfassbarkeit entzieht. Sie hat ein großes Motto, das ist Collapse and Recovery, also Zusammenbruch und Erholung. Ich habe am ehesten so das Bild eines Gewebes, eines Teppichs, eines Netzes, jetzt so im Rückblick behalten, auf dem ganz verschiedene Muster oder jetzt künstlerische Positionen aufgebracht, aufgestickt sind. Und mir ist auch geblieben, dass es eine Documenta ist, die, obwohl sie so ein bisschen in die verschiedenen Zonen hineingeht und sehr weitläufig ist, dass sie auch einen sehr großen Anspruch hat. Sie will eigentlich ein neues Verhältnis von Kunst und Gesellschaft zueinander definieren.
Okay, so
mal als erstes.
Ein Riesenvorhaben. Da gibt es aber trotzdem eine Einheit in der Vielheit. Das höre ich raus bei Ihnen, Barbara Basting, Sascha Renner. Gibt es denn eine Arbeit, die Sie an der Documenta gesehen haben, die ganz besonders haften blieb in der Erinnerung?
Ja, es gibt erstaunlich viele Arbeiten, die sich mir eingeprägt haben. Es gibt aber nicht, das muss ich vorausschicken, die eine große Arbeit, denke ich, die in Erinnerung bleiben wird, als die ikonische Arbeit der Documenta, wie es dies bei früheren Austragungen ja gab. Also wenn wir denken an Josef Beuys 7000 Eichen, Documenta 7 oder die letzte Documenta, Ai Weiweis Türinstallation, die dann in sich zusammengesackt ist. Das gibt's nicht, aber viele einprägsame Arbeiten. Ich erinnere mich an eine Arbeit von Corbinian Aigner. Corbinian Aigner, das war ein bayerischer Dorfpfarrer, der sich gegen die Nazis gestellt hat. Er hat sich beispielsweise geweigert, Kinder auf den Namen Adolf zu taufen, und das konnte nicht gut gehen. Er wurde deportiert ins KZ, und ausgerechnet da ist es ihm gelungen, neues Leben zu schaffen. Er hat nämlich Apfelsorten gezüchtet, die heißen etwas makaber KZ 1, 2, 3 und 4, und so ein Apfelbäumchen KZ3 hat die Chefkuratorin Caroline Christoph Bakajiev zusammen mit Jimmy Durham, einem Künstler, letztes Jahr in der Karlsau, einem Austragungsort der Documenta, gepflanzt. Nun, wenn man den Ausstellungsraum betritt, dann ist das frappant, weil dieser Corbinian Aigner war auch Künstler. Der hat wie ein Konzeptkünstler agiert, also mit einem ästhetischen Dogma, das der über 50 Jahre unverändert beibehalten hat. Der hat nämlich Apfelsorten gezeichnet. Obsessiv 900 Apfelsorten. Viele dieser Apfelsorten sind ausgestellt, Postkarten groß. Die haben eine Präzision, eine Genauigkeit, die der Fotografie übertrifft. Und das ist visuell mal ganz stark, und es ist eine spannende Geschichte. Und hier sehen wir bereits Leitmotive dieser Documenta, in dieser Arbeit. Mal die Frage, ist das überhaupt Kunst oder ist es nicht Kunst? Weil dieser Eigner, das war ein Pfarrer. Wir überschreiten wir kommen in die Botanik bereits. Oder? Und es ist Kunst, die unter den Bedingungen von Besatzung, Belagerung stattgefunden hat. Und hier sind wir bei einem Schlüsselbegriff von Caroline Christoph Bakajiev für diese Documenta. Welche Kunst entsteht unter politischen Verhältnissen, unter Bedingungen der Belagerung? Und das taucht in der ganzen Ausstellung wieder in unterschiedlicher Form auf.
Und das ist ganz offenbar bei den Kunstkritikerinnen und Kunstkritikern sehr gut angekommen. Denn wenn man sich die Presse ansieht, was bisher erschien, da ist die Resonanz einhellig positiv. In der Süddeutschen Zeitung war zu lesen, selten wurde die Kunst in Kassel so hell, so hart inszeniert, oder nie war das politische Programm in Kassel klarer. Die NZZ am Sonntag urteilte, so leise, so sorgfältig inszeniert hat man sich die Dokumente Dokumenta oft vergeblich gewünscht. Also hier wird es jetzt endlich eingelöst. Wie erklärt sich denn diese einhellige Begeisterung?
Ich denke, es hat zum einen damit zu tun, dass man im Vorfeld nicht besonders viel wusste und dann diese etwas seltsamen Verlautbarungen zur Erdbeere und zum Hund bekannt wurden. Also dieses Abrücken eigentlich von einem anthropozentrischen, von einem menschenzentrierten Weltbild, das kommt natürlich dann sehr schräg rüber, als wenn die Erdbeere denkt. Das meint die Kuratorin natürlich nicht. Also die Erwartung.
Da gab es einfach ein paar Äußerungen,
genau,
von ihr im Vorfeld.
Die waren nicht
hat sie
so besonders.
Ein Gespött gemacht im Vorfeld.
Genau, die waren nicht so besonders hoch. Ich denke, es hat aber auch damit zu tun, dass die Ausstellung wirklich sehr gut produziert ist. Die künstlerischen Positionen werden nicht, wie das manchmal auch bei solchen Großausstellungen der Fall ist, so wild miteinander gemixt, dass man überhaupt nicht mehr klar sieht, was von dem einen, von dem anderen ist und sich nicht mehr darauf einlassen kann. Das ist sicher sehr wichtig. Und dann ist natürlich diese Ausstellung auch dadurch gekennzeichnet, dass sie ganz viele verschiedene Angebote macht. Man kann Malerei finden, man kann politische Kunst finden, man kann eher etwas esoterische Dinge finden, man kann historische Dinge finden. Also sie bedient ganz viele verschiedene Erwartungen, sehr geschickt. Und ich denke, das trägt auch zu diesem positiven Urteil bei. Es ist ja ein Prima Vista Urteil, nachdem man mal sich durch dieses riesige Gebiet durchgearbeitet hat, gar nie alles sehen kann in diesen 3 Tagen. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit etwas Distanz sich vielleicht noch etwas verändert.
Aber wenn ich Ihnen zuhöre, Barbara Wastin, kann man denn sagen, dass Karolin Christoph Bakatschiew es ein bisschen so allen recht macht?
Das ist jetzt vielleicht etwas hart gesagt, aber es hat schon dieses Element drin, dass sie eben radikal politische Kunst reinbringt, die aber gar nicht mal so derartig prominent präsentiert. Man muss sie ein bisschen finden, man findet sie schon, man findet mehrere Werke. Zum Beispiel eine Gruppe, die eine Zeitbank eröffnet hat, wo man Arbeitsleistung gegen Zeit eintauschen kann, eben nicht Geld, weil gut, Zeit ist Geld, aber es ist natürlich genau diese Diskussion, die ja jetzt die ganze Wirtschafts- und Finanzkrise auch bestimmt. Man findet all diese Arbeiten, aber es ist zum Beispiel nicht so holzhammermäßig wie an der Berlin-Biennale, die ja jetzt der unmittelbare Vergleich ist.
Okay. Karolin Christoph Bakatschiew ist angetreten mit dem provozierenden Anspruch, sie habe kein Konzept. Wenn ich Ihnen zuhöre, stimmt's nicht. Die Dame hat durchaus ein Konzept.
Oh ja.
Was macht ihre Qualität, was macht ihr Konzept als Kuratorin aus jetzt für diese Dokumenta?
Ja, dieses kein Konzept haben, das Sie erwähnen, das war schon ein Stück weit ein Kokettieren, ein sich zurückziehen, ein Denkraum schaffen, um diese große Ausstellung vorzubereiten.
Also hat sie sich auch von den Vorgängern befreit so ein bisschen oder von den Erwartungen befreit?
Vielleicht von den Erwartungen. Sie tut sich auch sichtlich schwer, also eine Ordnungspolitik zu betreiben, ein dogmatisches Konzept zu formulieren, das gilt, das ist Kunst und das ist nicht Kunst. In der Ausstellung, finde ich, tut sie es dann trotzdem, aber sie tut es auf der verbalen Ebene nicht, dann nimmt sie sich zurück. Das hat im Vorfeld ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Die Frau hat sehr wohl ein Konzept, sie hat eine Haltung, ich finde eine deutliche Haltung, die sich in Begrifflichkeiten manifestiert, wie eben diesem Motto Collapse and Recovery, das differenziert sie dann noch aus in eben Kunst unter Belagerung, Kunst im Zustand der Hoffnung und so weiter. Also das für mich ist es kohärent und es ist doch sehr, sehr fassbar. Karolin Christoph Bakatschiew ist auch sehr geprägt, denke ich, durch die Archäologie. Ihre Mutter war Archäologin, überall diese historischen Ankerwürfe. Das ist auch so etwas Konzeptuelles.
Also sie sucht Spuren.
Einerseits macht sie das, ja, dass sie eben diese Tiefenbohrungen oder Vernetzungen, also ich denke, wenn man nochmal in diesem Bild des Gewebes bleibt oder auch der Mindmap, da kommen wir vielleicht jetzt auch noch drauf zu sprechen, auf dieses Zentrum im Fridericianum, das Brain, das Gehirn, dieses Verknoten, Verbinden, das aber nicht so sehr auf den ersten Blick sichtbar ist, sondern eigentlich erst im Rundgang sich erschließt. Es gibt dann so ganz verschiedene Echoräume, die aber eben nicht platt jetzt auf dem Servierteller präsentiert werden. Man muss sich das ein bisschen erarbeiten. Und sie sagt an einer Stelle in einem Text, es geht ihr eigentlich darum, wie so eine Art kollektives Gemurmel zu erzeugen und am Schluss ganz viele Dinge miteinander in Dialog zu bringen. Da hat es ein Stück Unverbindlichkeit drin, aber es ist natürlich auch sehr zeitgemäß, weil sie jetzt nicht unbedingt so einen Meisterdiskurs über das Ganze legt.
Ja, dieses Brain, Barbara, was Sie erwähnen, das ist wirklich zentral. Das ist mal in der Mitte, der Mitte der Ausstellung platziert, nämlich im Fridericianum in der Rotunde.
Das ist der Hauptausstellungsort.
Das ist der Hauptausstellungsort. Das ist ein räumlich kleiner, ein kleiner Ort, aber ungeheuer dicht. Die Ausstellung ist ja sonst sehr luftig inszeniert. Das Erdgeschoss ist quasi leergeräumt, nur ein Luftzug von Ryan Gander wird dadurch.
Da kommt man fast. Aber der ist ja dominiert.
Und da kommt man in dieses Brain und da haben wir nun Gegenstände aus 5 Jahrtausenden, die sind Kunst oder nicht Kunst. Wir sehen ein Funktionsmodell eines Technikers Konrad Zuse, der den Computer miterfunden hat. Wir sehen Vasen aus dem Nationalmuseum von Beirut, die im libanesischen Bürgerkrieg zerstört wurden von der Bombenhitze, sind die in sich zusammengeschmolzen. Also da wird in der direkten Konfrontation mit dem Objekt Geschichte vergegenwärtigt. Und das ist ja auch so ein Leitprinzip dieser Ausstellung. Kunst ist nicht eine rein intellektuelle Turnübung. Den Diskurs gibt's, das Reflexionsniveau, das hat sie gesetzt, die Kuratorin. Aber Kunst ist Realpräsenz, Kunst ist Erfahrung, Konfrontation mit dem Gegenstand und dadurch findet eine Übertragung von Erfahrung statt.
Aber das ist ein alchemistisches Modell. Also wenn ich diese Vase anschaue, die geschmolzen ist und die so alt war, dann überträgt sich die Geschichte dieses Objekts irgendwie auf mich.
Hat tatsächlich eine sympathische Unzeitgemäßheit, ja?
Man muss natürlich jeweils diese Geschichten dazu kennen, denn wenn man diese Vasen sieht, dann denkt man, ja, das ist irgendwie so ein missglücktes Töpferobjekt von Kindern oder sowas. Mhm. Also das ist eigentlich immer, das Objekt führt zu einer Geschichte. Ich denke, das ist ganz wichtig. Es gibt zum Beispiel, Sascha Renner, Sie haben es gesagt, 5000 Jahre, diese baktrischen Prinzessinnen, das sind so Kleinplastiken, die sehen eigentlich für unsere Begriffe fast ein bisschen kitschig aus, muss ich sagen. Also wenn die jetzt im Kunstgewerbe Kontext ausgestellt werden, würde ich jetzt nicht denken, dass die so alt sind. Und genau diese Tatsache, dass so ein Objekt über viele, viele, viele Generationen immer weitergereicht und als wertvoll behandelt wurde, das ist zum Beispiel ein wichtiges Element in dem Ganzen. Also ich glaube, das ist schon, ja, also hier ist wirklich immer dieser Bezug auch zum Text. Also Text spielt ja eine wichtige Rolle, sagen manche, zu viel Text, der drumherum produziert wird, der Diskurs, der sich über das Ganze drüber legt. Aber gleichzeitig ist es auch ein Ernstnehmen von Geschichten, die man anhand von Objekten erzählt. Denn was sind die Objekte für sich? Die sind nichts. Mhm. Sie sind dann etwas, wenn sie uns Geschichten erzählen und die erzählen sie uns, weil die Geschichten festgehalten sind oder ausgelöst werden.
Das heißt aber, dass diese Kuratorin einen großen Schwerpunkt legt auf die wahrnehmenden Zuschauer, oder? Das soll ja eine Transportleistung stattfinden.
Spectator, sagt sie, ja. Das ist ein Begriff, der ja nicht ganz von ihr erfunden ist, aber
Zuschauer, Handler gleichzeitig.
Spectator ist gerade gleichzeitig auch ein Actor, ein Handelnder.
Ja, und vieles entzündet sich eben an diesen historischen Wendepunkten. Und das zeigt sich auch räumlich. Diese Documenta bespielt nicht nur Museumsräume, also nicht nur die üblichen Schauplätze wie die Documenta Halle, das Friedrichshain, die Neue Galerie, sondern die greift darüber hinaus in den Stadtraum aus. Das sind einerseits bürgerliche Orte wie Kinos, Hotels, aber eben auch historische Orte wie den Weinberg. Das ist ein unterirdisches Tunnellabyrinth aus dem 18. Jahrhundert, der als Schutzbunker gedient hat für 10.000 Menschen im Weltkrieg. Oder ein wichtiger Schauplatz ist der Bahnhof, der ehemalige Hauptbahnhof, der auch historisch sehr belastet ist. Da von Gleis 13 wurden die Juden deportiert ins KZ, das wird von verschiedenen Arbeiten aufgegriffen. Also wir haben einerseits diese räumliche, diesen Bezug, diese Suche nach Brüche, die sich räumlich manifestieren und einerseits auch eben die quasi inhaltliche Bezug dazu.
Und sie verklammert ja auch nahe und ferne Räume. Das passiert im Friedrichshain, das ja im Krieg zerstört wurde, wie Kassel überhaupt sehr stark zerstört wurde, wegen Rüstungsbetrieben und Maschinenbau, Lokomotiven und so weiter. Also da sind wir auch wieder bei den KZs ganz nah dran, indem sie das mit Kabul verklammert. Da gibt es ja auch im Friedrichshain eine wichtige Arbeit von Mariam Ghani, die das neu und schön hergestellte Friedrichshain als Ausstellungsort zeigt und die Geschichte parallel dazu erzählt von dem zerstörten Palast in Kabul und dann eigentlich die Geschichte die kurfürstliche Geschichte, die Duodez-Fürstentum-Geschichte von Kassel, die Zerstörungsgeschichte und eben was jetzt in Afghanistan passiert, auch historisch nochmal unterfüttert zusammenbringt. Also da hat sie so, also fast schon so einen Geschichtsverklammerungs...
So ein Parallelismus oder sowas.
Klingt aber auch... Fast ein bisschen strapaziert auch.
Ja, klingt ein bisschen naiv, ehrlich gesagt.
Ja, auf die entsprechende... Ja. Kassel, eine zerstörte Stadt, Kabul, eine zerstörte Stadt, kommt man doch relativ bald mal. Und viele Künstler thematisieren diese Brücke. Das sind wohl schöne Arbeiten, aber doch ein bisschen überstrapaziert. Auch die NS-Zeit, da haben wir bestimmt 20 Arbeiten, die sich darauf beziehen. Da hat man teilweise ein bisschen den Eindruck, dass gerade ausländische Künstler ein bisschen verpasst haben, wie intensiv die Vergangenheitsbewältigung in Deutschland war. Also jetzt, ja, eine bestimmte Naivität, die sie vielleicht in der Arbeit von Cardiff Miller zeigt, ein Videowalk durch den ehemaligen Hauptbahnhof, also von dort wurden die deportiert, wurden ja. Mit einem iPhone, genau, da wird die Vergangenheit evoziert, die überlagert sich mit der Gegenwart, also mit der Wahrnehmung durch die Augen und den Bildschirm. Das sind für mich die schwächeren Momente. Die stärkeren Momente sind die, wo tatsächlich so diese Mikrogeschichten, diese persönlichen Geschichten aufscheinen, wie eben die von Corbinian Eigner, die ich anfangs geschildert habe. Von denen gibt es viele. Charlotte Salomon ist ein anderes Beispiel, eine jüdische Künstlerin, die ihre Lebensgeschichte in Form eines illustrierten Tagebuchs festgehalten hat, das in der Ausstellung präsentiert wird, sehr eindrücklich. Die Frau wurde mit 26 Jahren im 5. Monat schwanger umgebracht in Auschwitz. Also da wird Geschichte manifest, da ist sie kein Allgemeinplatz.
Das klingt trotzdem ein bisschen wie Weltverbessererkunst. Ist das jetzt einfach böse von mir?
Nein, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, gerade dieses vielleicht etwas überstrapazierte Beispiel mit Kabul, Afghanistan, hat einerseits einen historischen Grund. Sie ist ja eine große Spezialistin für Arte Povera und hat da entsprechend auch Kenntnis von dem Künstler Alighiero E. Boetti, der in Kabul in den 70er Jahren ein Hotel betrieben hat und da auch lokale Kulturinitiativen betrieben hat und dessen Werk in dessen Weltkarte, die er dort hat sticken lassen, die auch immer die Veränderungen durch politische Fairnisse zeigen sollte, an der Documenta von Harald Seemann 1972 gezeigt werden sollte und nicht rechtzeitig ankam. Und dann forscht sie dem nach. Also das hat auch nochmal so eine historische Dimension. Und ich denke, sie arbeitet vor allem exemplarisch. Also wir haben schon Großveranstaltungen dieser Art gesehen, die uns mit allen Problemzonen dieser Welt in künstlerisch verarbeiteter Form konfrontiert haben. Das ist dann viel stärker auf dieser etwas bemühten Ebene. Und dann sagt man sich ja gut, also wenn man aufmerksam Zeitung liest, kriegt man das auch mit. Was ist jetzt der Mehrwert der Kunst? Ich glaube, bei ihr geht es schon auch um eine lokale Initiative. Sie macht dann ja einen Satelliten, eine Außenstelle in Kabul auf, ein Seminar dort. Und wir haben mit einem jungen Künstler aus Kabul gesprochen, der in einem Ausstellungsort präsentiert sich dieses Seminar oder dieses Atelier. Und der war ganz erstaunt, als wir ihn gefragt haben, ob man da einfach so hinreisen kann. Wir würden immer so Schauergeschichten hören, dass da dauernd irgendwelche Explosionen stattfinden und Menschen entführt werden. Und dann sagt er, ja, die ganze Zeit würden die Journalisten ihn das fragen. Er sei zum ersten Mal im Ausland und in Kabul könne man so mehr oder weniger normal leben. Also da prallen so Dinge aufeinander. Und ich glaube, das ist schon mehr als nur bemüht, weil man sieht auch, wie unsere Weltwahrnehmung geprägt ist von solchen medialen Verzerrungen.
Das würde dann aber auch heißen, dass diese Documenta das schafft, was viele Ausstellungen versuchen, eine Repolitisierung, eine stärkere Politisierung des Kunstbegriffs. Und Karolin Christoph Bakatschiew hat es offenbar geschafft, da tatsächlich auch ein bestimmtes Reflexionsniveau durchzuziehen und eine bestimmte Relevanz zu erzeugen mit den Künstlerinnen und Künstlern, die sie eingeladen hat.
Ich denke, ja, das gelingt ihr. Das gelingt ihr auf verschiedene Weise. Einmal, indem sie einen sehr zeitgemäßen Begriff von Ökologie einführt, also alternative Modelle vorschlägt, Alternativen zur Bankenwirtschaft. Da gibt es eben diese Zeitbank, die Sie, Barbara Bassing, angesprochen haben. Sie ist eine Vertreterin des Degrowth, der Wachstumsrücknahme. Es gibt Beispiele in der Ausstellung für alternative Währungen, eine Erdwährung beispielsweise.
Energien
da stapeln sich Barren wie Goldbarren, aber die sind aus Erde und so weiter. Also da gibt es diese alternativen Modelle, alternativen Verbindungen, die sie vorschlägt. Dann die politische Dimension natürlich in all diesen historischen Arbeiten, wie entsteht Kunst unter Zwangs. ja, Bedingungen. Dann auch finde ich sehr politisch, dass eben diese Fachdiskurse vergesellschaftlicht. Mhm. Sie sagt, Gentechnologie, Quantenmechanik und so weiter, das sind Fragen, die wohl sehr kompliziert sind in Fachdiskursen, hermetisch so für sich, aber uns alle so betreffen, dass wir die in die Öffentlichkeit führen sollten. Und die Kunst, die spielt in Kassel, denke ich, die Plattform für ein Laiengespräch über Gott und die Welt, und es ist vielleicht die einzige und die beste Plattform, wo wir dieses Gespräch gemeinsam führen können. Das ist sehr politisch, das Private wird vergesellschaftlicht und es verspricht Teilhabe allen Besuchen.
Sie macht ja eigentlich wie so eine Art Versuch, die Humboldtsche Bildungsidee 200 Jahre später in der Kunst nochmal aufs Tapet zu bringen. Eigentlich auch den relativ unverschämten Anspruch, Sie haben es schon angedeutet, Sascha Renner, dass man eigentlich auch da Fragen stellen darf, wo man vielleicht nicht unbedingt der Fachspezialist ist oder gerade erst recht Fragen stellen soll. Natürlich ist es ein bisschen gepaart damit, dass sie eine Art Versammlung schicker Theorie da inszeniert. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wiederum so zu interpretieren, dass sie Namen von Theoretikern, von verschiedenen Kulturwissenschaftlern, von Ansätzen ins Gespräch bringt. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion von so einer Dokumente. Man kann natürlich sagen, damit polstert sie die Kunst so ein bisschen auf und es ist so eine Art Botox für diesen Kunstbetrieb. Aber gleichzeitig ist es auch etwas enorm Anregendes. Und ich denke, davon gehen dann auch die Impulse aus.
Und warum braucht man dann die Kunst überhaupt? Also es ist ja wunderbar, wenn man sich über alle diese gesellschaftlich wichtigen Fragen auseinandersetzt und sich überlegt, was kann politisches Handeln sein? Was bedeutet Gentechnik für mich als Vorortsbewohnerin zum Beispiel? Ja, wieso brauche ich dann die Kunst?
Die Kunst ist natürlich schon einfach auch nochmal die... Das Zurück- oder das Runterbrechen auch auf eine körperliche Wahrnehmung. Also wir haben diesen Windhauch oder Zug, diesen kalten Durchzug von Ryan Gender erwähnt, der in einem fast leergeräumten Erdgeschoss durchzieht und sagt, das ist jetzt nicht einfach Leere, sondern ich halte eigentlich diesem Horror-Vakui stand und ich lüfte da mal durch. Das ist ja etwas, das kann man, wenn man das jetzt formuliert, dann wird es ganz umständlich und lang, aber man kapiert es eigentlich sofort. Eben diese wahnsinnig symbolaufgeladene Parterre-Situation im Friderizianum, die ja zum Vollstellen reizt und wo alle ihre symbolhaften Kunstwerke reinstellen, das mal leer zu halten und zu sagen, die Welt ist voll und das ist ein Hauptproblem. Durchzug.
Das heißt, Komplexität auf eine Erlebnisebene eigentlich reduzieren.
Kann man so sagen, ja, kann man so sagen. Und da aber auf natürlich ganz verschiedene Erlebnisebenen. Und natürlich sind diese Diskurse jetzt nicht eins zu eins in Kunstwerke übertragen. Es ist ja nicht so, dass das, was Boris Kreuz im Katalog über Google und die Art mit Sprache, der Umgang mit Sprache durch Google schreibt, dass das sich jetzt eins zu eins mit Corbinian Eigners Äpfeln zusammenbringen lässt. Aber es zeigt, dass an verschiedenen Orten, mit verschiedenen Medien über aktuelle Probleme nachgedacht wird und dass da was zu holen ist.
Es gibt so eine standardmäßige Hilfskonstruktion, wenn man über die Documenta spricht, dann sagt man, das ist eben eine der wichtigsten Ausstellungen zur Gegenwartskunst. Jetzt waren Sie beide an der letzten Documenta. Erzählen Sie mir, was ist die Funktion dieser Documenta, dieser eine der wichtigsten Ausstellungen Gegenwartskunst im gegenwärtigen Ausstellungsbetrieb?
Dieser Anspruch, die wichtigste Ausstellung zu sein, der begründet sich einmal dadurch, dass die Documenta ihre eigene Zeit hat. Fast fünf Jahre stehen zur Verfügung, um diese Ausstellung vorzubereiten. Im Vergleich mit der Venedig-Biennale, das ist nur ein Jahr. Mhm. Die Documenta hat einen Etat, der größer ist als alle anderen Großveranstaltungen. Für diese Documenta sind es 24,5 Millionen Euro, zur Hälfte von öffentlichen Institutionen, also von Kassel, Land Hessen, Bundeskulturstiftung. Und das gibt dieser Ausstellung einfach eine gewisse Unabhängigkeit. An der Venedig-Biennale beispielsweise gibt es kein Produktionsbudget. Der Ehrgeiz jedes Kurators, jede Kuratorin ist, neue Arbeiten zu produzieren. Ja, wie machen Sie das in Venedig? Indem Sie bei den Galerien anrufen. In Kassel gibt es da doch ein bisschen größere Unabhängigkeit, Eigenständigkeit. Und auch darin manifestiert sich dieser Anspruch, eben eine unabhängige Setzung zu machen.
Und sie ist natürlich sehr stark auch immer als politisches Statement begriffen worden. Und an dieser Definition wird ja auch immer weiter gearbeitet. Es gibt so eine Art Selbstreferenzialität der Documenta, die in einem kritischen Moment als Teil der deutschen Re-Education nach der Nazi-Zeit, also es sollten die Künstler, die verfemt waren, unter den Nazis wieder eingeführt werden. Das war damals eigentlich nur die Moderne, in Anführungszeichen, also Expressionismus und so weiter. Also alles, was die Nazis rausgeworfen hatten. Und dieser Anspruch, der wird ja immer wieder aufgegriffen und man bezieht sich in den Dokumenten jeweils auf bestimmte Sachen der Vorgänger. Ich habe das vorhin mit Alighiero e Boetti gesagt. Also das ist ein Teil eines Diskursgewebes. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und was Sascha Renner schon gesagt hat, natürlich muss man es relativieren. Auch hier sind jetzt die Produktionskosten der Werke sehr stark auch von den Galerien übernommen worden. Aber es ist nicht schon im Vorfeld so eindeutig gesetzt und dieser große Etat dient natürlich dazu, Recherchen durchzuführen und auch erstmal eine Phase des Suchens zu machen und nicht einfach schnell mal auf dem Markt ramassieren zu müssen, was sich gerade so als Erstbestes anbietet.
Aber das heißt eigentlich, diese Unabhängigkeit vom Kunstmarkt oder relative Unabhängigkeit vom Kunstmarkt, die Documenta hat, die gibt dir die Möglichkeit, bestimmte Themen zu setzen einerseits und andererseits Interessenlagen zu dokumentieren, unabhängig vom Markt zunächst mal.
Ja, ich denke, das ist auch immer die Frage bei der Dokumentarschaft. Ist sie ein Spiegel der Gegenwart, versucht sie abzubilden oder macht sie Setzungen? Ist da eine Großthese? Und bei dieser Dokumenta finde ich es besonders schwierig, gerade diese Frage zu beantworten. Also ich denke, in ihrem zeitgemäßen ökologischen Bewusstsein ist sie irgendwie ein Spiegel, das liegt im Trend. Widmer Biennale war auch sehr politisch, gesellschaftlich verankert, wie nun diese Dokumenta.
Auch mitmachen ist sehr im Trend. Und auch Gärtnern ist sehr im Trend. Also da ist sie natürlich, es ist noch so diese Funktion, wo sie so ein bisschen dienstbar ist, ein Stück weit.
Wo macht sie Setzungen?
Ich denke, sie macht automatisch da Setzungen, wo sie auch viele, viele neue Namen auf die Kunstlandkarte bringt. Denn man sieht ja im Nachhinein, das können wir jetzt heute noch nicht so sagen, aber in ein paar Jahren wird man dann sehen, dass da Namen auch platziert werden, die jetzt durch die Kunstvereine und durch die Museen tingeln. Also das, die Funktion hat sie nach wie vor. Das wird niemand zugeben, auch von den Kuratoren, aber das sieht man relativ gut mit Abstand.
Lassen Sie uns noch ein hasardeurhaftes Experiment begehen. In aller Kürze zum Schluss versuchen wir mal abzuschätzen, welche Nachwirkungen diese 13. Documenta haben wird. Kann man das jetzt schon?
Puh, schwierig. Also ich denke, dass gesellschaftlich relevante Themen in den Kunstraum gehören, dass Kunst den Anspruch manifestiert, in der öffentlichen Diskussion eine Position zu besetzen, dass sie uns auffordert, die Stimme zu erheben. Ich denke, das ist eine Haltung, die sie transportiert und die, hoffe ich, gerade auch auf den Schweizer Kunstbetrieb abfärben wird. Ich wünsche mir etwas mehr Mut, verankert in dieser Documenta, gesellschaftliche Themen aufzugreifen und künstlerisch überzeugend darzustellen.
Ich denke, sie ist ein starker Versuch, nochmal die Bedeutung der Kunst zu behaupten, die ja jetzt doch auch ein bisschen von verschiedenen Seiten angeknabbert ist. Der Kunstbegriff der Moderne ist ganz klar in Auflösung befindlich und man wird dann im Nachhinein sehen, ob ihr das gelingt, indem sie eben sich auch andockt an verschiedene Diskurse. Das ist natürlich genau auch die Hybris dieser Ausstellung.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Barbara Basting, Sascha Renner, für dieses Gespräch über die Documenta 13.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.